Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Seit dem Blümchen und Bienchen wisst ihr, um was es heute geht, wenn ihr den fränkischen Titel nicht deuten konntet. Sonst wusstet ihr es auch vorher schon. Wir fangen mit einem Videoclip an. American Beauty. Es geht um Sex in diesem Film. Die Ehe eines Mannes ist am Boden. Er ist tief unzufrieden mit seinem Leben. Er findet sein Leben, vor allem findet er es einfach unheimlich langweilig. Und die Geschichte ist die, dass er über seine Teenager-Tochter deren Freundin kennenlernt. Eigentlich lernt er sie nicht wirklich kennen, aber die Freundin bringt sie eben ab und zu mit und so. Und diese Schönheit bringt die Hormone dieses Mannes auf 250. Und zwar so, dass es auch jeder merkt. Er ist eh schon ein bisschen ein Trottel, aber jetzt passieren ihm alle möglichen Dinge so. Jetzt sehen wir einen kleinen Ausschnitt aus diesem Film. Ihr seht darin, ich zeige ihn wegen drei Punkten. Zum einen seht ihr darin Sex, nicht in Bildern, aber in Worten, in seiner infantilen Form, in seiner abwertenden Form. Ich hoffe, jeder kommt mit der ziemlich schmutzigen Ausdrucksweise dieser Schönheit, die die Tochter da mitbringt, klar. Das würde ich nicht in jedem Gottesdienst so zeigen, aber hier dachte ich, geht das wohl. Das Zweite, was dieser Clip aber auch zeigt, ist Anziehung zwischen zwei Menschen in seiner sehr, sehr schönen Weise. Da ist ein etwas merkwürdiger Junge gegenüber im Haus, der filmt. Der wirkt ein bisschen psychopathisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Und es zeigt vor allem die Macht von Sex. Also die Macht, die zum Beispiel alte Männer sich wieder jung fühlen lässt. So, jetzt schauen wir uns das an. Unsere fränkische Predigtreihe heißt ja Kerchgeweide. Manchem Nicht-Franken habe ich das gezeigt und der hat auch nach längerem Überlegen nicht gewusst, was das heißen soll. Die fränkische Reihe über die fünf, oder vielleicht nicht die fünf, aber über jedenfalls fünf Hauptvorwürfe des Menschen von heute gegenüber der Kirche. Und damit fünf Themen, die heiße Themen sind, weil die Vorwürfe ja nicht aus der Luft gegriffen sind. Heute lautet der Vorwurf, ich bin kein Franke, ne, aber sowas verklemmt. Verklemmt. Sowas von verklemmt. Mit anderen Worten, Kirche und Sex sind wie so ein altes, zerstrittenes Ehepaar. Sie müssen miteinander auskommen, aber sie mögen sich nicht. Die Kirche redet nur mit zusammengebissenen Zähnen von Sex und man überwindet sich mittlerweile dazu, aber es gelingt noch selten, ohne rot zu werden. Die Kirche hat sich tatsächlich über die Jahrhunderte ein sexfeindliches Image erarbeitet. Und das wird man auch nicht so schnell einfach wieder los. So, weil jetzt aber die meisten Menschen unserer Zeit Sex irgendwie für eine ganz gute Sache halten, haben sie an diesem Punkt ihre Mühe mit der Kirche. Sie verdirbt den Spaß, sie nennt schöne Dinge Sünde, sie ist selber nicht besonders sexy. Wenn man bei Google einfach nur Kirche und Sex eingibt, könnt ihr mal machen, ihr könnt also jetzt dieses Wort oben mal googeln, ohne dass jemand was Böses denkt. Ne, das zweite meine ich. Also wenn ihr nur diese beiden Stichworte eingibt und dann die Einträge lest, merkt ihr, die beiden Themen sind irgendwie nicht vernünftig miteinander verlinkt. Also was da als erstes kommt, ist eine relativ biedere Seite einer Karl-Leisner-Jugend, was immer oder wer immer das ist, die erklären, warum Kirche Sex sehr wohl gut findet. Dann kommen natürlich viele Meldungen über Sexskandale in der Kirche. Dann ist aber auch ein Haufen, also ich würde sagen, auf der ersten Seite sicher vier Einträge über einen unglücklichen bayerischen Polizisten, der im Januar die gute Idee hatte, es während einem Gottesdienst zu tun, auf der Empore, dort erwischt wurde und seitdem mächtig Probleme hat. Und dann ist das unterste eine Seite der sogenannten Christenfront. Für einen Moment habe ich echt gedacht, dass hier ein frommes Jugendwerk Jugendliche für einen keuschen Lebenswandel gewinnen will. Auf den zweiten Blick habe ich erst gemerkt, dass es eine Verarsche ist, dass jemand also sozusagen die christliche Verklemmtheit auf die Spitze treibt und das sind so, also müsst ihr mal anschauen, das sieht wirklich furchtbar aus. Auf jeden Fall, Kirche und Sex sind seit laut Google irgendwie nicht so richtig miteinander verwandt. Wenn, dann sind es Negativschlagzeilen, das meiste. Also, ist die Kirche verklemmt? Kirche ist natürlich nicht gleich Kirche. Es gibt unterschiedliche Antworten von unterschiedlichen Kirchen auf diese Frage nach Sexualität. Ein Bekannter von mir, ein Pfarrer, hat kürzlich auch über Sex predigen müssen. Da ist er zu sehen. Kai heißt er. Und er hat am Ausgang nach dem Gottesdienst gratis Playboys verteilen lassen. Das ist ja jetzt weniger verklemmt. So. Manche fanden diese Idee umwerfend gut, manche fanden sie abgründig. Was er nicht wusste, ist, dass die christliche Presse an diesem Tag in seinem Gottesdienst war. Es gab richtig Wirbel. Jemand hatte 50 Euro gegen ihn gewettet im Vorfeld, dass er sich nicht traut, in der Predigt das Wort Ficken zu sagen. Er hat das natürlich gewonnen. Das ist auch nicht so schwierig. Ich habe das jetzt auch gerade schon getan und kriege keine 50 Euro. Jedenfalls, man kann sagen, Kirche ist jetzt erstmal nicht gleich Kirche. Kirchen gehen unterschiedlich mit diesem Thema um, unterschiedlich locker oder eben nicht so locker. Ich habe gestern auch ein bisschen im katholischen Erwachsenenkatechismus gelesen. Da herrscht schon ein etwas ernsterer Wind. Es gibt auch keine Bilder und auch kein gratis Playboy hinten dran oder so. Ich lese mal was vor aus diesem Katechismus. Die geschlechtliche Begegnung soll ein Vollzug und eine Darstellung der ehelichen Liebe sein. Dem Glücken der Sexualität in der Ehe kommt große Bedeutung zu. Das sexuelle Erleben vermag die Erfahrung des Einsseins mit dem geliebten Ehepartner zu vermitteln. Es schenkt in der Vereinigung das Gefühl tiefer Verbundenheit. Es lässt in den Härten und Belastungen des Lebens Glück erfahren. Jetzt das finde ich gut. Es versöhnt in Auseinandersetzung und Streit. Das finde ich auch gut. Es trägt zur Reifung und Entfaltung der Persönlichkeit bei, zum Wachsen der gegenseitigen Liebe und zur Förderung des ehelichen und familiären Klimas. In einer christlichen Eheethik haben abwertende Urteile über die Sexualität keinen Raum. Also, wow, das ist zwar ziemlich trocken formuliert, aber hier wird Sex als Erfahrung von Glück beschrieben, sogar als Beziehungskit empfohlen, also hochgewertet. Ich habe noch mehr Zitate aus dem Katechismus rausgesucht, aber dann gemerkt, es würde viel zu lange, das euch alles vorzulesen. Ich fasse einfach mal die Hauptpunkte zusammen. Wenig Applaus, nehme ich mal an, bekommt bei vielen Zeitgenossen die katholische Kirche natürlich dafür, dass sie Sex, und das, da lässt der Katechismus keinen Zweifel dran, nur in der Ehe ansiedelt. Oder ein anderes Ding, umstritten ist natürlich das päpstliche Kondomverbot, vielmehr das Verbot jeglichen mit künstlichen Hilfsmitteln herbeigeführte Empfängnisverhütung. Die Begründung dafür ist, Sex habe einen zweifachen Sinn. Zum einen das, was ich eben beschrieben habe, diese tiefe Vereinigung zwischen zwei Menschen, zum anderen aber auch die Weitergabe des Lebens und, so die katholische Lehre, man dürfe das nicht voneinander trennen. Natürlich sagt sie auch was zu Homosexualität, wird nicht als Alternative gegenüber der Heterosexualität gesehen im Katechismus, aber folgende Zeilen haben mich positiv überrascht. Ich hätte sie so nicht vermutet in diesem Werk. Das lese ich jetzt auch nochmal vor. Unzureichende Kenntnisse über die Ursachen der Homosexualität haben in der Vergangenheit zur Verfolgung und Verurteilung homosexueller Menschen geführt. Auf der Grundlage heutiger Einsicht über die Entstehung der homosexuellen Verfasstheit verbietet sich jede Diffamierung homosexueller veranlagter Menschen. In der Gesellschaft ist es allen Menschen aufgegeben, homosexuell veranlagte Menschen Verständnis entgegenzubringen. Diffamierung und Herabsetzung treibt sie in eine unerträgliche Situation und erschwert ihnen die Kommunikation. Die Christen sind aufgerufen, homosexuellen Menschen pastorale Hilfe anzubieten. Eine kirchliche Anerkennung als Institution können gleichgeschlechtliche Partner nicht erlangen. Ich hätte das nicht vermutet und finde das ungeheuer wichtig. Das Thema Homosexualität ist ein wichtiges, ist nicht das Thema heute. Aber diesen Nebensatz möchte ich gerne sagen. Das Wichtigste bei diesem Thema wäre mir die Frage, wie kann die Kirche zu einer Gemeinschaft werden, wo sich homosexuell empfindende Menschen tatsächlich willkommen fühlen und es nicht, sich nicht so fühlen, sondern sie es tatsächlich sind. Noch ist die Kirche, glaube ich, nicht der Ort, wo man sich, oder sie ist eher der Ort, wo man sich als Letztes outet, weil man hier die schärfste Verurteilung fürchtet. Und das muss sich ändern. Aber das wollte ich nur so nebenbei sagen, weil es mir gestern auffiel, was da im Katechismus der katholischen Kirche zu lesen ist. So. Kirche ist also nicht gleich Kirche. Ich habe jetzt nicht die Beispiele von der katholischen Kirche gebracht, um zu sagen, naja, das sind die Verklemmten. Wovor ich echt Respekt habe bei diesem Katechismus, ich habe mir gestern vorgestellt, ich müsste sowas formulieren, machen wir zum Glück nicht, ist die Klarheit der Aussagen und die Klarheit mutiger Aussagen. Es ist nicht gerade prickelnd erotisch formuliert, aber sie stehen mutig zu ihrem Standpunkt. Und das habe ich übrigens auch dem Pfarrer gemailt, dass ich das bei ihm anerkenne und respektiere und gut finde, den Mut zu sagen, was er denkt. Obwohl er ahnen muss, dass das ein Bashing danach gibt. Er hat jetzt nicht geahnt, dass es gleich durch die Presse geht. Und das finde ich unheimlich wichtig bei diesem Thema. Sex, es ist ja ein Thema, was niemanden nicht interessiert. Ist das richtig? Was jeden interessiert, würde ich sagen. Und was total aufgeladen ist. Und bei diesem Thema finde ich unglaublich wichtig, dass die Kirche ein Ort ist, wo man sagen kann, was man denkt. Auch wenn es nicht konform ist zu dem, was die anderen vielleicht denken. Manchem von euch geht das bestimmt gegen den Strich, was der katholische Katechismus sagt. Aber ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn man auch so etwas sagen und denken darf und es ernst genommen wird als eine begründete Ansicht. So. Ich teile sie nicht in allem. Ich finde zum Beispiel das mit der Empfängnisverfügung irgendwie völlig daneben. Kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Die Begründung irgendwie schon, aber die Praxis finde ich irgendwie, wird dem nicht gerecht, um was es heute geht. Aber ich will es ernst nehmen. Und genauso, finde ich, muss die Kirche andere Ansichten ernst nehmen als ihre eigenen. Denn das Thema ist zu wichtig, als dass wir nur sagen könnten, so ist es, friss oder stirb. Das Thema ist so wichtig, dass wir gemeinsam nach einem Weg suchen müssen, wie kann man gesund mit Sexualität umgehen. Und mein Wunsch wäre, dass es in der City Church nichts gibt, was man denkt, aber lieber nicht sagt. Weil man denkt, dann werden die Leute die Augenbrauen hochziehen. Mein Wunsch wäre, dass das, was wir sagen, dass wir das auch denken können. Das, was wir denken, auch sagen können. So, ich weiß, Leute schlittern. Ja, aber das ist auch nicht unwichtig. Also bei diesem Thema. Ich weiß, dass es Leute gibt, die schlittern in dieses Thema rein in ihrem Leben. Als ob es bei diesem Thema nichts zu überdenken gäbe. Als ob es da auch nicht viel falsch zu machen gäbe. Als ob ihnen nicht bewusst wäre, dass das schon eine heiße Sache ist, die sie da in die Hand nehmen. Aber viele machen sich sehr wohl sehr viel Gedanken über ihre Sexualität und versuchen verantwortungsvoll damit umzugehen. Und dann finde ich, reicht es einfach nicht, wenn die Kirche nur proklamiert, was sie für richtig hält, was die Bibel sagt, was richtig, was falsch ist. Ich glaube, sie muss das tun, aber das reicht noch nicht. Ich persönlich höre einer anderen Meinung als meiner eigenen nur zu, wenn ich merke, dass derjenige meine Meinung auch ernst nimmt. Das wäre die Aufgabe der Kirche. Und unsere Welt hat sich nun mal verändert. Das, was Kirche, auf den Kirche über Sex gedacht wird und in der Welt über Sex gedacht wird, das hat sich echt ziemlich voneinander entfernt. Und ich fürchte, dass deswegen viele Leute die Kirche an dem Punkt nicht wirklich ernst nehmen. Vielleicht denkst du ja, warum soll ich sie auch ernst nehmen? Soll die Kirche doch bei ihren Themen bleiben? Ja, warum muss die Kirche sich jetzt bei Sex noch einmischen? Soll sie über Spiritualität reden, über Glaube, über Gott, über Gebet, über diese Dinge? Und das sehe ich genau anders. Also ich glaube, wenn die Kirche relevant sein will oder andersrum, wenn Glaube für unser Leben relevant sein will und nicht relevant ist für Sex, dann finde ich, ist das ein Riesenlebensbereich, der offensichtlich irgendwie nicht so wichtig ist. Mir ist er ziemlich wichtig. Wenn Gott mit dem Leben zu tun hat, dann muss er mit Sex zu tun haben. Denn Sex ist eins der prägendsten Themen überhaupt. Ich glaube nicht erst in unserer Gesellschaft, wo man sehr offen damit umgeht. Ich glaube schon immer irgendwie. Man könnte das ja jetzt machen, beschreiben mit vielen Beispielen, dass Sex unsere ganze Welt ausfüllt. Das will ich jetzt nicht machen, weil ihr das irgendwie schon wisst. Ihr müsst die Augen aufmachen. Letzte Woche war ich zwei Wochen in Jerusalem und da in der Altstadt gilt es als unzüchtig, du kannst es machen, aber du kommst jedenfalls nicht in die Kirchen rein, wenn du die Knie nicht bedeckt hast, auch als Mann, und die Frau die Schultern nicht bedeckt. Also bei der weiblichen Schulter kann ich das nachvollziehen mit einer gewissen erotischen Ausstrahlung oder so. Beim männlichen Knie. Es würde die Sache sehr einfach machen, wenn Frauen wirklich sich vom männlichen Knie angezogen fühlen würden. Aber gut, jedenfalls fällt einem dann auf, wie krass sexualisiert unsere Welt eigentlich ist. So. Aber es ist eigentlich egal. ob eine Gesellschaft nun versucht, mit so aus meiner Sicht eher merkwürdigen Konventionen irgendwie das Thema Erotik, sexuelle Anziehungskraft irgendwie einzudämmen, oder ob sie so frei umgeht wie in unserer Gesellschaft, sodass ein 12-Jähriger sich schon über nichts mehr wundert oder von nichts mehr erschrocken ist. Beides zeigt eigentlich, dass Sex eine unglaublich dominante Kraft ist. Denkt an den Clip, der Mann stellt seinen Körper nur, weil dieses junge Mädchen da, ne? Und das ist nicht so abwegig. Also ich bin auch in einem Alter, wo man denkt, meine Güte, man muss was für seinen Körper tun. Zieht keine falschen Schlüsse daraus, aber man erkennt sich fast wieder in dem Typen, der seine Handeln da. Ja? Sex setzt eine Kraft frei. Setzt eine Kraft frei. Und Sex, finde ich, macht der Clip auch deutlich, hat die Macht zu verletzen. Sie macht das nur mit Worten da, aber man kann Sex auch so benutzen, dass es kaputt macht. So, keiner kann besser zum Ausdruck bringen, finde ich, was Sex in unserer Welt für eine Rolle spielt, als Woody Allen. Ich zitiere ihn ja nicht selten, aber er ist einer der wenigen Menschen, die versaute Sachen sagen können, ohne dass man es ihnen irgendwie übel nehmen kann. Also drei Sachen habe ich dabei. Er sagt, ein Junggeselle ist ein Mann, der nur ein einziges Problem hat. Und das ist lösbar. Sein zweites, Sex ohne Liebe ist ein hohles Erlebnis. Aber von den hohlen Erlebnissen ist es eines der schönsten. Das dritte ist der schlimmste. Ich habe ein starkes Bedürfnis, in den Mutterleib zurückzukehren. In irgendeinen. Woody Allen. Die Kraft von Sexualität. Kaum sind wir etwas älter als ein Jahrzehnt, sage ich mal, alt, ja, sind wir mehr als ein Jahrzehnt auf dieser Erde, wird es zu einer gewaltigen Triebkraft in uns. Ich wüsste keine andere Kraft, die ein derartig zweischneidiges Schwert ist. Also ich finde irgendwie, was hat sonst noch die Energie, so glücklich zu machen, aber gleichzeitig so unglücklich? Also nicht gleichzeitig, aber dieselbe Kraft hat die Fähigkeit, derart unglücklich zu machen. Was anderes kann so hoch erheben, so viel Wertschätzung ausdrücken und gleichzeitig so tief erniedrigen? Was anderes kann Menschen derart verbinden oder einen derart tiefen Graben zwischen Menschen legen, wo ein Mensch auch Jahrzehnte später noch nicht vergeben kann, was ein anderer ihm angetan hat? Bei welcher anderen eigentlich positiven Kraft ist der Missbrauch derart bitter? Und warum zieht uns Sex trotzdem immer in den Bann? Sex ist faszinierend, eine faszinierende Kraft. Darum, finde ich, müssen wir darüber reden. Es ist eins der schönsten und verwirrendsten Dinge auf diesem Globus. Und jeder von uns ahnt, glaube ich, dass Sexualität mehr ist als nur so ein biologischer Trieb. So könnte man das ja als Biologe vielleicht beschreiben. Jeder ahnt doch irgendwie, dass es verbunden ist mit unserem tiefsten Wesen. Natürlich wäre das nicht so. Warum ist dann ein Mensch, der vergewaltigt wurde, so viel verletzter als ein Mensch, den man geschlagen hat? Darum ist Sex so bedeutsam, weil es mehr ist als nur der biologische Vorgang. Also ist die Kirche verklemmt. Also wenn sie es ist oder wenn sie es zu Recht wäre, dann müsste eigentlich auch die Bibel verklemmt sein. Denn auf die gründet sie sich ja. Also schauen wir in die Bibel rein. Was sagt sie über Sex? Und das ist so eine Sache, ich habe noch nicht mal einen dabei, denn die Bibel ist dick. Und wenn man fragt, was die Bibel über Sex sagt, dann darf man sie nicht so lesen, wie ich es jetzt gleich mal beispielhaft tun werde und wie man es oft tut. Nämlich, indem man sie liest, wie als wenn sie ein Lexikon wäre oder eine Bedienungseinleitung. Leider wird es immer wieder gemacht. Wenn man das macht, sucht man einfach nach den Stellen, die man so findet über Sex, legt sie nebeneinander und versucht rauszufinden, ja, was sagt sie denn nun? Was darf man denn, was darf man denn nicht? Was dann rauskommt, ist etwa so etwas. Du nimmst die Bibel und du schlägst das Hohelied auf. Und du liest in altertümlicher Sprache zwar, aber von purer erotischer Anziehungskraft zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann. Seitenweise. Es fallen Worte wie Verlangen, Brüste, Schoß, deinen Atem trinken, an dir berauschen und so weiter. Pure Erotik. Seit dieses Buch geschrieben worden ist, fanden die Leser es immer irgendwie peinlich und haben es umgedeutet auf die Liebe zwischen Mensch und Gott. Also als Metapher gelesen. Das kann man auch machen. Aber auch die Metapher macht nur Sinn, wenn die Erotik, die da beschrieben wird, ein positives Bild ist für etwas anderes. Ja, also nur das als Metapher zu sehen, nimmt der Sache noch nicht seine Erotik. Okay, du hast vielleicht das Hohelied aufgeschlagen, dann blätterst du weiter und landest bei den mosaischen alttestamentlichen Gesetzen. Und du liest da unter vielen anderen Gesetzen auch Dinge darüber, was sexuell erlaubt ist und was nicht. Für das alttestamentliche Judentum. Aber da ist fast jede sexuelle Variation so aufgezählt, die man sich denken kann. Vom Sex mit der Schwiegermutter bis zu Sex mit Tieren. Alles drin. Vieles mit harten Strafen belegt. Und da findet sich auch eine Merkwürdigkeit, die ich kurz erwähne, weil ich nachher nochmal darauf zurückkomme. Wenn ein Mann, also viele, viele Fälle, ja, aber einer ist, wenn ein Mann eine Jungfrau vergewaltigt, muss er sie heiraten. Das ist ja eine brillante Gesetzgebung, dachte ich. Aber sie hat damit zu tun, dass die Frau ihre Jungfräulichkeit verloren hat und damit ihren Wert auf dem Heiratsmarkt. Und damit ist sie nicht mehr wertvoll für andere. So, also sie wird dadurch keinen Mann finden, sie wird dadurch ein Sozialfall werden. Also muss er sie heiraten. Passt nicht mehr so richtig in unsere Zeit. Okay, aber dann hast du das gelesen und das ist was anderes als das Hohelied. Und dann fällt dir irgendwie auf, dass im Alten Testament eigentlich ziemlich offen über Sexualität geredet wird, ziemlich freizügig auch. Es geht unglaublich oft um diese Sache. Großkönige wie David oder Salomo, David wird übrigens als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Solche Leute hatten hunderte von Frauen. Abraham, der Vater des Glaubens wird er genannt, schläft mit seiner Magd auf Tipp von seiner Frau. Längere Geschichte. David legt man auf seine alten Tage nochmal eine junge Schönheit, die man im Land gesucht hat, ins Bett, weil er irgendwie an Schüttelfrost leidet oder was. Tatsächlich steht es so oder so ähnlich. Er wird nicht mehr warm. Steht da so. Steht allerdings auch da, dass er sie nicht mehr erkannte. Und erkannte meint etwas anderes, als wie wir das meinen. Also die Bibel bewertet das dann nirgendwo positiv, aber sie verschweigt es auch nicht. Die Bibel ist ziemlich unverklemmt. Und manchmal hat man auch das Gefühl, es wird nicht ausreichend negativ bewertet, wie man das eigentlich erwarten würde. Verfilmt, habe ich gedacht. Verfilmt würden manche alttestamentliche Stories es nicht unter FSK 16 schaffen. Manches würden wir ganz gar nicht anschauen wollen. So, dann blätterst du weiter. Dann landest du vielleicht bei Paulus. Das ist ja so einer, den man für sehr verklemmt hält. Er war weniger sexfeindlich, als man ihm nachsagt. Eine Kardinalstelle, die immer wieder zitiert wird, da sagt er den Korinthern, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Der Hintergrund hier ist, dass das schlicht und ergreifend eine falsche Übersetzung ist. Viel sinnvoller übersetzt wäre jetzt zu dem, was ihr geschrieben habt. Ihr sagt, es ist gut, dass der Mann keine Frau berühren soll. Ich aber sage euch, und dann geht es nämlich weiter, damit ihr nicht in Unzucht verfallt, soll jeder Mann seine Ehefrau haben und jeder Mann ihren Ehemann. Und dann redet er von Sexualität in der Ehe und dass man sich einander nicht entziehen soll. So. Paulus wertet Sex überhaupt nicht ab, wenn er ihn auch klar in der Ehe ansiedelt. So. Dann könnte man noch zu Jesus rutschen und sagen, was sagt der denn darüber? Und dann stößt man vielleicht auf einen Vers wie, denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, oh, da ist es, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisaussagen und Beleidigungen. Und dann fragt man sich, okay, was meint er mit Unzucht? Dieses Wort kommt in der Bibel häufig vor. Man kann es nicht besser definieren, als dass man eben Unzucht sagt. Aber es wird nicht gesagt, was wird denn gewertet als Unzucht? Oder du findest so einen Vers von ihm, wo er sagt, so einen Satz von ihm, wo er sagt, wenn man eine Frau nur ansieht und hat Lust auf sie und begehrt sie in Gedanken, hat man in Gedanken mit ihr schon die Ehe gebrochen. Und etwas verletzt, was man nicht verletzen darf, sagt er. Also könnte man sagen, war Jesus verklemmt? Das könnte man jetzt stundenlang so weitermachen. Was ich euch eigentlich damit sagen will, es bringt so nichts. Lest die Bibel nicht so. Einfach nur biblische Aussagen aneinanderreihen, wird der Bibel an sich nicht gerecht. Ihr lest sie als etwas, was sie nicht ist. Ihr lest sie als Lexikon, als Bedienungsanleitung, als Katalog mit Handlungsanweisungen. Das ist sie aber nicht. Ich behaupte mal, obwohl das manchmal so gesagt wird, die Bibel ist keine Bedienungsanleitung fürs Leben. Also jedenfalls nicht, wenn ich unter Bedienungsanleitung etwas verstehe, wo ich nachschlagen muss, was ich zu tun habe. Die Bibel ist von ihrem Charakter her vielmehr eine Geschichte. Sie erzählt eine sehr, sehr lange Geschichte, ein Drama. Über 1500 Seiten und auch ungefähr so viele Jahre. Sie ist ein Sammelband an Stories von Menschen mit Gott. Und als Ganze wird sie sozusagen zur Geschichte Gottes mit den Menschen. Und in dieser Geschichte entfaltet Gott nach und nach das Wesen des Menschseins und das Wesen Gottes und das Wesen dieser Beziehung zwischen Mensch und Gott, beziehungsweise den Kampf um diese Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wenn man also wissen will, was die Bibel dazu sagt, muss man sich auf das Drama einlassen, das da erzählt wird, und kann nicht einfach nur so rumpicken. Und das macht die Sache natürlich mühevoller. Da kann man nicht ein paar Bibelstellen raussuchen, sondern man muss gucken, finde ich darin Linien, große Linien, die mir etwas sagen über die Frage, die ich habe. Und Sex spielt tatsächlich in dieser Geschichte eine nicht so kleine Rolle. Und deswegen kann man in dieser Geschichte etwas über das Wesen von Sexualität lernen. Und was ich jetzt versuchen will, ist, diese Linien aufzuzeigen, die ich darin gefunden habe. Ihr müsst dann, wenn ihr die Zeit habt, schauen, ob ihr sie auch findet. Und diese Linien lasse ich dann zum Schluss münden bei Jesus, weil wir als Christen glauben, dass Jesus sozusagen das Leben auf eine Art und Weise gelebt hat, die einzigartig ist, an der wir uns orientieren wollen. Also die Linien münden zum Schluss bei Jesus Christus. Drei Stück sind es, wenn ich das richtig weiß, ja. Also die erste Linie, die ich entdecke, wenn ich frage, okay, was sagt die Bibel über Sexualität, ist: Sex hat mit Gott zu tun. Ich habe es ja schon angedeutet, du findest in der Bibel ungeschönt dargestellt, wie sehr Sex verletzen kann. Da vergewaltigen Brüder ihre Schwester, da verführen Töchter ihren Vater, da töten Könige einen Ehemann, um an die Frau zu kommen, da verbittern Ehefrauen, weil ihre Männer sie nicht mehr lieben, da verkaufen sich Frauen und Männer nehmen, was sie kriegen. Das ist alles dargestellt. Aber diese Dinge täuschen über das gesamte Drama hinweg gesehen nicht darüber hinweg, dass Gott an dieser Idee, dass Sexualität etwas Gutes ist, festhält und dass sie seine Erfindung ist und dass er sie nach wie vor brillant findet. Gestern habe ich die Worte, die vielleicht die wichtigsten sind oder die sozusagen wie eine Überschrift sind auf das, was man dann in der Bibel so durchgehend im Drama findet, die Worte vorgelesen, weil gestern eine Hochzeit war und diese Worte lese ich immer vor. Die Worte von der ersten Seite der Bibel, die Jesus später zitiert, wo es heißt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau kleben, kann man übersetzen. Und die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und dieses Einswerden, und das meint sexuelles Einswerden, dieses Einswerden, das ist das gleiche Wort, was der Jude für Gott benutzt, wenn er das zentrale jüdische Gebet betet, oder es ist so eine Art Gebetsruf, wenn er sagt, höre Israel, unser Gott ist einer. Das Wort, was da steht, ist Echad, wenn ich das richtig weiß. Also das Wort Einssein wird auf Gott bezogen. Oder man findet es wieder, wenn Jesus später sagt, ich will, dass ihr eins seid, so wie ich und Gott eins sind. Da geht es nicht um Sex, ne? Aber Sex wird mit denselben Worten beschrieben. Oder wenn die Bibel davon redet, dass jemand Gott findet, dann sagt sie oft erkennen. Dasselbe Wort benutzt sie, wenn sie davon redet, dass ein Mann mit seiner Frau ins Bett geht. Er erkannte sie. Also Sex hat mit Gott zu tun. Die Bibel sieht sozusagen in der sexuellen Kraft ein Bild für Gottes Gemeinschaft. Ein Bild, ne? Also Sex stiftet keine Gottesgemeinschaft. Es gibt ja irgendwelche religiösen Kulte, die das irgendwie denken, ja, und dann liefen da irgendwelche sexuellen Riten oder so. Aber sie ist ein Bild für das, was eigentlich Gemeinschaft von Gott und Mensch sein kann. Sex ist sozusagen heilig, wie eine Begegnung mit Gott. Und deswegen ist das Hohelied als Metapher nicht so unpassend. Ich glaube nur persönlich, dass es nie aus diesem Grund geschrieben worden ist. Ich komme da am Ende nochmal drauf zurück. Dass Sex sozusagen hindeutet auf Beziehung Mensch-Gott. Es sind selbe Begrifflichkeiten. Nebenbei, durch Sex kann Leben entstehen, ne? Jedenfalls anders kann es nicht entstehen. Allein das ist irgendwie schon ein Hinweis auf das Heilige, was da sich abspielt, finde ich. Wenn du das rein biologisch siehst, ist es natürlich nicht so. Wenn du aber denkst, okay, als Mensch bin ich eigentlich nicht nur ein Glied in einer Kette biologischer Abläufe, sondern als Mensch bin ich mehr, dann gewinnt auch dieser Vorgang, wo Leben entsteht, finde ich, an Bedeutung. Dann heißt es sozusagen, miteinander zu schlafen, ein Kind zu zeugen, heißt, am Schöpfungsprozess Gottes beteiligt zu sein. Zweite Linie, also Gott und Sex haben miteinander zu tun. Zweite Linie, Sex schafft Bindung. Sex klebt einen Menschen am anderen fest. Das findet man auch durchgehend, dass das der Blick der Bibel auf Sexualität ist. Sie schafft Bindung. Wenn im Judentum eine Hochzeit gefeiert wurde, dann gab es irgendeine Art von Rechtsakt. Irgendwelche Mitgiften wurden da ausgetauscht. Irgendwas wurde auch unterschrieben, wie auch immer. Aber worauf ich hinaus will, nach diesem Rechtsakt, vor der Hochzeitsfeier, gab es noch eine Sache, ohne die kein Ehepaar ein Paar wurde. Sex, tatsächlich. Und die Hochzeitsgäste bekamen es in gewisser Weise mit. Das Paar wurde also zum Hochzeitsgemach geführt, dort allein gelassen und die Verwandten und Bekannten und Freunde und das ganze Dorf stand draußen und wartete, bis die Sache vorbei ist. Und dann hat man gefeiert. Ich habe überlegt, ob das nicht auch für unseren Umgang mit Hochzeitsfeiern und ob wir da nicht irgendwie was verändern sollten in Zukunft. Das fände ich eine wirklich spannende Geschichte. So, dann wird Hochzeit gefeiert, weil jetzt sind die beiden eins. Das ist auch nicht sehr verklemmt. Im Gegenteil. Also offensichtlich hatte Sex einen ganz anderen Wert, als er für uns oft hat. So. Als er für uns oft hat, wo Sex ja auch, wenn es blöd oder wie man das halt sieht, gut geht, auch einfach nach einem gelungenen Freitagabend stattfindet, wenn man jemanden kennengelernt hat. So. Damals hatte Sex offensichtlich einen ganz anderen Wert. Erinnert ihr euch an den katholischen Katechismus? Er behauptet oder er siedelt Sexualität nur in der Ehe an. Man kann darüber denken, wie man will, aber dass die Bibel dasselbe tut, daran kommt man nicht vorbei. Das mag eine schreckliche Nachricht sein, aber wenn du wirklich interessiert bist, was die Bibel über Sex sagt, kommst du nicht daran vorbei, dass sie es immer in der Ehe ansiedelt. Du musst sie umdeuten, wenn du das anders irgendwie rausfinden willst. Das hängt nicht mit Moralvorstellungen zu tun, sondern mit dem tieferen Verständnis von Sexualität, mit dem, was da passiert, wenn es passiert. Er bindet sozusagen dauerhaft. Und man könnte umgekehrt sagen, wenn er es nicht mehr tut, dann ist etwas an der Sexualität echt verloren gegangen. So. Darum auch diese, ich habe das nicht unabsichtlich vorgelesen, mit diesem Gesetz da, wenn einer eine Frau vergewaltigt hat, dass er sie heiraten muss. Das ist ja für uns ein unmenschlicher Gedanke. Im Grunde steckt dieser Gedanke dahinter, wenn du Sex mit einer Frau haben willst, dann musst du sie völlig wollen für immer. Dieser Gedanke steckt dahinter. Wenn du das nicht willst, dann lass die Finger von ihr, denn sie ist kein Objekt, sondern ein Mensch. So. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Ich finde das Gesetz, das man daraus gestrickt hat, nicht so sonderlich glücklich. Aber in einer Zeit, wo Frauen null Rechte hatten und Männer alles durften, ist dieses Gesetz ein gewaltiger Fortschritt. Ein gewaltiger Fortschritt. Gott hat Sexualität also als Hingabe geschaffen, als sich verschenken an einen anderen. Und die Bibel meint, erst dann entfaltet sie ihre volle Kraft. Die Menschen der Bibel meinten das. Wenn ein Mensch sich wirklich völlig einem anderen schenkt. Zwei werden eins. Und genauso darum tut es so grausam weh, wenn das wieder auseinandergerissen wird. Oder wenn es missbraucht wird. Okay, also um das kurz zusammenzufassen, wenn man das durch die Bibel anschaut, dann empfindet man immer, Sex ist sozusagen für eine exklusive Beziehung geschaffen, also auf einen Menschen bezogen, in eine treue Beziehung hineingeschaffen, denn sie reißt tiefe Wunden, wenn es einfach wieder auseinandergeht, und in eine Beziehung, die etwas kostet, viel kostet, die sich selbst kostet. So, ich weiß, das steht völlig konträr oder doch sehr konträr zu der Idee, dass man mit möglichst vielen Menschen viel Sex hat, obwohl ich nicht weiß, wie viele Leute das wirklich so empfinden und denken. Aber in unserer Gesellschaft geht es eher in die Richtung. Und vielleicht hinterfragt das, was ich hier gesagt habe, auch das, was du lebst. Keine Ahnung. Wenn du eine Ahnung hast, dass Sex tatsächlich oder dass das, wie wir mit Sex umgehen, tatsächlich manchmal in Schwierigkeiten bringt, verletzend sein kann, wenn du Erfahrungen gemacht hast, wo du denkst, das hätte ich gerne anders gemacht. Und wenn du eine Ahnung davon hast, dass Sex vielleicht mehr ist als rein Spaß haben, so, dann mach dir mal Gedanken, ob die Idee der Bibel über Sexualität wahr sein könnte. Okay, Linie 3. Das, was man auch erkennt, ist der Schutz der Menschenwürde. Man kann ganz grundsätzlich sagen, bei allen ethischen Fragen, um die es geht in der Bibel, kann man sagen, dass die Bibel vereinfacht gesagt sagt, alles, was du einem Menschen tust, das tust du mir, Gott. Ja? Was du einem Menschen tust, hat immer mit Gott zu tun. So sieht sie das. Gott bezieht sozusagen alles auf sich. Gott ist verletzt, wenn ein Mensch einen Mensch verletzt. Und Gott ist geliebt, wenn ein Mensch einen Menschen liebt. Deswegen sagt Jesus mal, hey, wenn ihr einen Gefangenen besucht habt, dann habt ihr mich besucht. Gott bezieht, was wir miteinander machen, immer auf sich. Gott sieht in einem Menschen sein Ebenbild und das verleiht ihm eine Würde, von der er möchte, dass sie nicht angetastet wird. Jedem Menschen. Und das ist tatsächlich eine Forderung an uns. Achtet die Würde des anderen. Einen attraktiven Menschen körperlich haben zu wollen, mag verständlich sein. Und Gott hat uns geschaffen. Ich glaube, er kann das sogar verstehen. Aber weil dieser andere Gottes Geschöpf ist, sagt er, okay, und du hast trotzdem eine Grenze zu achten. Ich erwarte, dass du sie achtest. Du ein Mensch zum Sexobjekt wird, achtest du sie nicht. Und es ist eine Binsenweisheit, dass man mit Sex Menschenwürde zerstören kann. Wir hassen nicht so sehr wie Bilder von Kinderpornografie oder von Menschenhandel oder diese Dinge. So, aber ich glaube, dass Sex und Menschenwürde auch da eine Rolle spielen, wo es nicht um Sex und Gewalt geht oder so, sondern auch Sex, zu dem beide zustimmen. Auch da, glaube ich, spielt Menschenwürde eine Rolle. Die Idee von Sex ist, würdigst du diesen Menschen so sehr, dass du respektierst, dass du ihn, wenn du ihn ganz haben willst, du dich auch ganz hergeben musst. Denk mal drüber nach, was das mit dir macht, wenn du diesen Gedanken zulässt. Vielleicht ist er dir fremd, aber der Gedanke, dass die Person, mit der du gerne Sex hättest, dass das einer von Gottes Augäpfeln ist. Und dass es, ich sage jetzt steile Dinge, aber dass es, dass sie zu berühren, Gott berühren bedeuten würde. So verstehe ich Jesus, als er da sagt, hey, wenn du eine Frau nur begehrst, dann tust du in deinen Gedanken schon etwas. Ich glaube, dass Jesus nicht sagen will, schalte deine Gedanken ab, weil das kannst du gar nicht. Ich glaube, dass Jesus dich sensibel machen will, zu sagen, hey, was da passiert, verletzt schon die Menschenwürde des anderen. Selbst wenn er nie was davon erfährt. Und mit einer Frau zu schlafen oder einem Mann und sie irgendwann wieder zu verlassen, schmerzt nicht nur diesen Menschen, sondern schmerzt Gott. Also, kurz gesagt, sexuelle Lust ist gut, aber die Menschenwürde steht darüber. Weil wir sozusagen nicht einfach Tiere sind, die nichts anders können, als ihrem Trieb nachgehen. Okay, jetzt bin ich bei Jesus zum Schluss. Bei ihm fließt alles zusammen, wie ich finde. Oder es muss alles zusammenfließen, weil mich interessiert vor allem, was Jesus dazu dachte und wie er das gelebt hat. Und man findet jetzt nicht irgendwie eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, so ist das mit Sexualität. Und dann hast du es da. Wenn man sich fragt, was war der Hauptmaßstab von Jesus für alles, was wir so an Entscheidungen treffen oder wie wir unser Leben gestalten, dann kann man diesen Satz hier nehmen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also jedes Handeln, in jedem Lebensbereich, all unsere Ethik, könnten wir daran ausrichten, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Zu leben, wie Jesus lebte, bedeutet nicht zu schauen, was sind da für Gesetze und für Moralvorstellungen und dann genüge ich denen eben, zähneknirschend manchmal. Sondern es bedeutet, das Handeln an dieser Liebe auszurichten. Zu fragen, wie kann mein Handeln diese Liebe transportieren? Misst deine Sexualität daran, ob sie diesem Satz hier nachkommt. Liebe Gott und deinen Nächsten. Und Liebe ist für Jesus, das könnte man jetzt wieder für die ganze Bibel sagen, aber für Jesus nicht etwas, was man haben will. Sondern Jesus stellt das völlig auf den Kopf. Jesus sagt, Liebe ist das, was du gibst. Liebe ist Selbsthingabe. Nicht Selbstsucht. Ich ahne, dass viel Selbstsucht in unserer Sexualität eine Rolle spielt. Viel von dem, was wir haben wollen. Und dann kommt erst, was wir auch geben wollen. So, Jesus dreht das um. Er sagt, es geht bei Liebe nicht um dich, es geht um den anderen. Es geht bei dem Leben nicht um dich, es geht um den anderen. Deswegen sagt er so Sachen wie, wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert, wird es gewinnen. Wer sich selbst aufgibt. Jesus stellt alles auf den Kopf und ein Stückchen stellt er damit auch unser Denken über Sex auf den Kopf. Denn bezogen auf Sex heißt das, du wirst nicht glücklich, wenn du alles bekommst, was du willst. Du wirst glücklich, wenn du alles gibst, was du hast. Bei Sex geht es also nicht um dich, sondern um den anderen. Und wenn zwei Menschen zusammen sind, bei dem es jedem um den anderen geht, entsteht etwas richtig Schönes. Noch etwas krasser gesagt, ich habe gedacht, ich mute euch einfach mal heftige Dinge zu. Liebe sieht im anderen sozusagen einen Menschen, für den die Liebe bereit wäre, das Leben aufzugeben, zu sterben bereit wäre. Und bezogen auf Sexualität, dein Sex gehört dem Menschen, für den du bereit wärst zu sterben. Ich weiß, dass das krass ist, aber frag dich mal, ob das wahr sein könnte. Was will eine Frau wissen von dem Mann, mit dem sie die Nacht verbracht hat? Vielleicht ein bisschen ein Klischee, aber ich glaube nicht, dass das selten zutrifft. Sie will wissen, ob das mehr war. Ob es Liebe ist, ob sie es wert ist, dass er bleibt. Oder ob es nur um Sex ging. Oder ging es um sie? Wenn Paulus Liebe beschreibt, Liebe zwischen Mann und Frau, sagt er den Männern, Jungs, liebt eure Frauen, so wie Christus uns liebt. Und der war bereit, für euch zu sterben. Jesus zeigt seine Liebe und er stirbt dabei. Ne? Also, das ist die Liebe, an der wir unseren Umgang mit Sexualität messen sollten. Und Sex findet erst seine volle Entfaltung, wenn er zwischen zwei Menschen stattfindet, die beide wissen, er oder sie oder für ihn oder für sie bin ich einer aus 6 Millionen, der eine aus 6 Millionen, für den sie bereit wäre zu sterben oder er bereit wäre zu sterben. Und das erinnert mich an diesen Clip mit dem jungen Mann und der Kamera. Ne? Also sexy ist für ihn nicht das Mädchen, was sich da darstellt, sondern die Kamera gleitet so rüber zu diesem Mädchen, was sich selber irgendwie nicht als hübsch empfindet und dort das Gesicht im Spiegel hat. So. Die eine. Ich wünsche mir, dass wir anfangen, unsere Sexualität so zu sehen. Bei meiner Sexualität geht es nicht zuallererst um mich, sondern zuallererst um den anderen. Und dabei immer um einen von Gott geschaffenen Menschen, der eine unglaubliche Würde in sich trägt. Den Gott nicht so einfach an jemanden verschenkt, sozusagen. Ist das leicht, so zu leben? Nein. Deswegen tendieren wir nämlich gerne zu Gesetzen und zu Katechismen und zu Erklärungen, wie soll das denn, was darf ich denn und so. Weil das ist einfacher. Da muss ich nur lesen, wie das geht und was ich da machen soll. Und dann kann ich mich darüber hinwegsetzen oder es eben so tun. Ne? Das hier ist nicht leicht, so zu leben. Es ist anstrengend, aber es würde viel ändern, glaube ich. Und ich glaube, dass Gott uns genau diese Freiheit zumutet. Letztlich kommt da eine unglaubliche Selbstverantwortung bei raus. Bei dem, wie Jesus das sieht. Wenn Jesus davon sprach, jetzt komme ich zum Schluss, dass irgendwann Menschheit und Gott wieder eine Einheit sind, wie es gedacht war, dann benutzt er ein Bild davon, dafür. Und er benutzt das Bild der Hochzeit. Unsere Sexualität ist ein Bild für Beziehung zwischen Gott und Mensch. Sex ist also in gewisser Weise etwas Heiliges. Noch einmal Woody Allen. Er sagt, das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. In meinem Fall verkehren sie noch nicht einmal auf freundschaftlicher Basis. Und das ist ein echtes Problem. Doch leider ist das, empfinde ich, beim Thema Sexualität genau die Aufgabe. Es ist die Aufgabe, die Freiheit mit sich bringt, die du nicht hast, wenn du einfach nur Gesetze befolgst. Und ich glaube, wir wollen sexuelle Freiheit. Ich auch. Aber Freiheit macht das Leben immer komplizierter und nicht einfacher. Aber das ist genau das, was Gott uns zutraut. So, ich schätze, ich war viel länger, als ich durfte, aber jetzt seid ihr dran. Ich spreche noch ein Abschlussgebet. Vater im Himmel, wir haben heute ein bisschen versucht zu entdecken, zu suchen, zu fragen, was du zu diesem Thema denkst. Ich weiß nicht, ob das, was ich gesagt habe, der Weisheit letzter Schluss ist. Ich bitte dich deshalb, dass du selber zu uns redest. Und zwar in jeder unserer Situationen. Wir leben ganz unterschiedliche Leben. Aber dieses Thema betrifft jeden von uns, ob wir Singles sind oder verheiratet oder befreundet oder getrennt lebend oder was immer. Ich bete, dass du uns zeigst, welche Kraft in Sexualität liegt. Und dass du uns offen machst, darüber nachzudenken, wie wir da weiterkommen können. Dass du auch Heilung schenkst, wo tiefe Verletzungen sind. Ich bete wirklich, wir haben genug irgendwie Dinge erlebt oder gesagt bekommen, die uns runterdrücken und die uns nur in ein Gefängnis gesetzt haben. Aber wir haben auch Dinge erlebt, die so frei waren, dass wir nicht ohne Wunden davon gekommen sind. Ich bitte dich um einen verantwortlichen Umgang damit und dass du uns zeigst, was du denkst. Und ich bitte dich, dass dadurch Liebe von dir zu anderen Menschen kommt. Weil es letztlich darum geht, dass diese Welt auch an diesem Punkt irgendwie ein bisschen besser wird, als sie ist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.